Es ist Montag, der 27. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und aus der großen Reihe, Michael Beisenherz trifft Prominente in seinem Hotelzimmer, habe ich heute jemanden zu Gast. Sie kennen ihn, sie lieben ihn. Er ist ein regelmäßiger Besucher unseres Podcasts. Er ist ein absoluter MVP. Außerdem ist er auch noch Filmproduzent und so ziemlich mit allem dekoriert, womit man jemanden bewerfen kann. Fidi Oetker, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Es gibt Geburtstage zu feiern. Zum einen Peter Andre, er wird 50 Jahre alt. Mysterious Girl, wir wissen, mit freiem Oberkörper, Sixpack, unterm Wasserfall, auch schon 50 Jahre alt.
Ja.
Das ist also...
Also ich kann mich an Mysterious Girl erinnern. Vor allen Dingen kann ich mich daran erinnern, als ich in England damals auf der Uni war, ist er bekannt geworden dadurch, dass er im Dschungel war.
Ja.
Und er immer wieder den Ausruf geprägt hat, it's insane here, statt it's insanity.
Ja.
Also er war seiner eigenen Muttersprache.
Das passt aber ein bisschen zu.
Nee, nicht ganz fähig. Aber was ich bei ihm auch wirklich beachtlich finde, ist, jetzt in den ganzen Geburtstagsgrüßen stand auch drin, dass er auch ein Alumnus ist der Soap Opera Neighbors in Australien.
Auch?
Ich glaube inzwischen, dass die Hälfte aller Australier mal Neighbors mitgespielt haben. Also neben Kylie Minogue, Liam Hemsworth,
Jason Donovan,
Natalie Imbruglia. Ich glaube, wenn du irgendwie auf irgendeine Bühne möchtest, musst du durch die Neighbors durch.
Wenn du nicht vorher schon vom Alkoholismus oder irgendwelchen giftigen Tieren dahingerafft wurdest, absolut richtig. Und ein anderer Großer der deutschen Musik, er wird heute 80 Jahre alt, der deutsche Johnny Cash, aber das ist ja Günter Gabel. Nein, Tom Astor. Wo kam denn jetzt der Adler her? Kam der denn her? Tom Astor wird heute 80 Jahre alt. Ne? Das ist ja so ein bisschen so der Fernfahrer Elvis, ne? Oder was ist er?
Ah, ich finde Tom Astor ganz toll. Tom Astor heißt, glaube ich, gebürtig, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, er heißt Willy Bräutigam.
Willy Bräutigam?
Ja, und ich würde da gleich ein Quiz für dich anschließen.
Bitte.
Was schon eine schöne Tradition bei uns ist.
Das Fidi Oetker Kultquiz.
Also, Tom Astor ist Willy Bräutigam. Mhm. Frage an dich. Unter welchem Namen kennen wir denn Gerhard Höllerich?
Ah, das ist ja einfach. Das ist Roy Black.
Oh, ja, hatte ich nicht auf dem Zettel jetzt.
Roy Black.
Johanna Hölzel?
Falco.
Oh, das ist stark.
Ja.
Okay, jetzt kommt der einfachste natürlich. Ja. Aber der Name ist halt so toll. Wer hieß denn gebürtig Horst Köhler?
Ach so, Gilde Horn.
Okay, ich streiche die Säge.
Ja. Du wolltest mir jetzt noch mit Roland Keiler kommen, ne?
Die Schlagzeile des Tages.
Kanzler Scholz in Indien. Bitte, bitte, lasst uns Freunde sein. So berichtet der Spiegel über die Indienreise von Olaf Scholz. Bei seinem Besuch in Indien umwirbt Olaf Scholz die größte Demokratie der Welt, auch wenn es dort mitunter eher wenig demokratisch zugeht. Aber Deutschland kann sich seine Partner nicht mehr aussuchen. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man auf die Idee kommen, in Neu-Delhi wäre kürzlich ein SPD-Ortsverein mit seinen routiniertesten Plakatklebern eingefallen. Es ist Samstagmorgen, Olaf Scholz ist gerade in der indischen Hauptstadt gelandet und auf dem Weg zum ersten Termin fährt die Scholz-Kolonne minutenlang an Scholz-Plakaten vorbei. Es sind sehr viele. Man könnte damit gefühlt die Fußgängerzonen dreier westdeutscher Mittelstädte pflastern. Ja, anders als bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen hat man dort Scholz-Plakate aufgehängt.
Respekt.
Toll. Und Olaf Scholz ist in Indien gewesen, er hat seine Indienreise gerade gehabt, hat Modi getroffen und versucht natürlich engere Bande zu knüpfen mit Indien, die aber ihrerseits ja eigentlich traditionell eine sehr starke Partnerschaft zu Russland pflegen, was natürlich jetzt nicht so wirklich praktisch ist aus unserer Perspektive.
Absolut. Es tragen auch in Indien noch einige Leute mit einigem Stolz den Vornamen Stalin oder Lenin beispielsweise. Und ich glaube, das ist relativ schwer, mit denen ins Geschäft zu kommen. Sie haben jetzt seit Ausbruch des Krieges viermal mehr Ressourcen aus Russland beordert als vorher.
Ja.
Man hat ja durchaus Verständnis für ein Land, das in den nächsten Wochen China als das bevölkerungsstärkste Land überholen wird.
Ja.
Man muss sagen, die Bevölkerung hat ein Durchschnittsalter von 27 Jahren.
Ja.
Die wollen Autos fahren.
Das ist wirklich Wahnsinn. Da ist ja die indische Wirtschaft wird dieses Jahr voraussichtlich um etwa 6% wachsen. Das ist jetzt nicht ganz so viel, wie man sich erhofft hatte, aber es ist natürlich trotzdem immer noch enorm viel. Und Indien, das sagt der Internationale Weltwährungsfonds, Indien werde in diesem Jahr für 15% des globalen Wachstums verantwortlich sein. Und da kommst du dann hin und Olaf Scholz hat ja derzeit irgendwie, der ist ja auf so einer, also gefühlt auf so einer großen Arschtritt-Tour. Also er kommt irgendwie zu Lula. Also es gibt so wiederkehrende Muster. Er kommt irgendwo hin und egal ob Modi oder Lula, die sagen, Olaf, mein Freund. Und dann nimmt man sich in den Arm und dann sagt man ihm aber, ich kann leider wenig für dich tun, weil, also es tut mir wirklich leid, aber bitteschön, Schatz, der Russe.
Es sei denn, du hättest ein paar U-Boote für mich beispielsweise.
Ja, genau. Also genau, wenn es um Rüstung geht und die Lieferung von Rüstung, da ist man durchaus interessiert. Genau, U-Boote, das Problem ist halt nur, das passt natürlich nicht so ganz so zum Koalitionsvertrag, denn die Grünen sind ja grundsätzlich eigentlich dafür, eher nichts zu liefern.
Ja, so. Es sei denn für die Ukraine.
Ja.
Aber man muss auch sagen, also man muss ja neuen Freunden auch was anbieten können und den alten Freunden in der Heimat, wie es der Artikel auch sehr schön sagt, das auch verständlich machen können, dass man den neuen Freunden was anbieten kann. Aber an der Deutschlandcard und irgendwie am Treppenlift, da sind die jetzt nicht so interessiert.
Das ist richtig.
Aber Frau Merz von ThyssenKrupp ist ja mit in der Delegation.
So.
Deswegen, man wird ja was finden.
Ja, ohne eine Wirtschaftsdelegation geht es ja auch nicht. Also die Wirtschaftsdelegation und natürlich Robert Alexander. Ne?
Man darf sich nur nicht das nächste Ei legen, weil Indien natürlich genauso wie Pakistan, der ewige Nemesis, beides Atommächte sind.
Ja, ja.
Und für einen potenziellen neuen Konflikt Indien-China oder Indien-Pakistan,
ja,
muss man ein wenig aufpassen, glaube ich.
Da haben wir ja auch ehrlicherweise nicht so ganz die Ressourcen für. Es gibt ja eine andere Meldung, die ist ja im Grunde genommen so in gewisser Hinsicht ja auch die Schlagzeile des Tages, denn Olaf Scholz will Zuwanderung aus Indien erleichtern. Da hätte man vor ein paar Jahren jetzt auch gesagt, was, wie, wo? Das berichtet NTV. Deutschland sucht händeringend Fachkräfte, unter anderem in der IT-Branche. Bei seinem Besuch in Indiens Tech-Metropole Bengaluru wird Bundeskanzler Scholz deswegen um dortige Spezialisten. Damit will Berlin auch Indiens Abhängigkeit von Russland verringern. Also ein bisschen das, was wir schon gesagt haben. Das ist ja insofern auch ganz amüsant, denn dieses Thema haben wir ja schon seit 20 Jahren. Wir erinnern uns an Jürgen Röttgers, Kinder statt Inder.
Ja.
Ne, so wollen sie mal sehen hier. Brauchen wir nicht. Dann haben wir irgendwann festgestellt, wir als Deutschland haben ein Sexualleben wie Panda-Bären. Also jetzt ist nach 20 Jahren klar, mit Kindern aus eigener Produktion wird das wirklich nichts mehr.
Ja.
Und wir sind natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema, wir sind auf Zuwanderung angewiesen. Aladin Elmar Falani, liebe Grüße, sagt, wir brauchen ungefähr 700.000 pro Jahr. Also jetzt nicht nur Inder, aber halt eben auch. Das ist schon eine interessante Herausforderung, auf die wir da so blicken. Und du hast natürlich auch einfach ganz viele, nicht nur Inder, die sagen, danke Deutschland, ist ganz lieb, aber wir fahren direkt weiter nach Kanada oder so, weil Abschlüsse nicht anerkannt werden in Deutschland. Vieles ist schwer. Ja. Die Sprache ist auch nicht so toll. Man ist möglicherweise auch einfach, wie das ja bei Zuwanderung häufig ist, vielleicht auch teilweise nicht so gut vernetzt in Deutschland, weil die Verwandten oder so woanders sind. Also das ist...
Ich habe mich leider schon aufgehängt, als du Jürgen Röttgers ins Spiel gebracht hast, weil mir mal einmal ein Dreiklang aufgefallen ist. Ist dir mal aufgefallen, dass Jürgen Röttgers, Jonathan Pryce und der Papst Juan Bergoglio, Franziskus, die gleiche Person sind? Ich glaube, man kann sie niemals an einem Ort
Das ist eine interessante Beobachtung, während zum Beispiel phonetisch Jürgen Röttgers, Inge Meisel und Ralf Möller eine dieselbe Person sind. Du kannst aus einer Inge Meisel, kannst du je nachdem, ob du mit der Stimme ein bisschen höher gehst, das ist dann Jürgen Röttgers, oder gehst du ein bisschen runter. Das ist dann Ralf Möller. Toll, ne?
Du hast vollkommen recht.
Ja, das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie aus Kartoffeln, also auch die Schale mitmachen, ne? Parodistischen Sinne. Wir driften ab. Aber es passt ja jetzt auch.
Gucken mal, wer da spricht.
Krieg in der Ukraine, Selenskyj über die Krim, das ist unser Land, das sind unsere Leute, das berichtet der Spiegel. Der ukrainische Präsident bekräftigt den Anspruch seines Landes auf die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim und Waffenlieferungen sind laut Putin in gewisser Weise Beteiligung am Konflikt. Genau, das hat Selenskyj gestern nochmal gesagt, er hat gesagt, das ist unser Land, das ist unsere Geschichte, sind unsere Menschen. Mit der Rückholung der Krim werde in die Ukraine auch der Frieden einkehren. Wir werden die ukrainische Flagge in jede Ecke der Ukraine zurückbringen. Das ist ja nun zunächst einmal eine klare Ansage. Daran kann man sich ja orientieren. Mhm. Wir haben ja das Wort Verhandlungen. Das schwebt ja über allem. Manchmal als dunkle Wolke, manchmal auch einfach als Horizont, auf den man blickt. Und es ist also, der Ton ist gesetzt. Man weiß, okay, da geht die Reise hin. Also einfach das, was schon seit Wochen oder Monaten gesagt wird, einfach Russland komplett raus und ja, auch die Krim. Also nicht hier dieser viel zitierte Status quo ante, sondern wir reden hier von vor 2014. Das ist
man
die
muss ja
Deadline.
Man muss ja jetzt auch nicht in der Verhandlung mit einer Minimalforderung reingehen.
Ja,
richtig. Also ich habe große Sympathien für Herrn Zelensky und sein Vorhaben in der Sache.
Mhm. Ja, das macht er auch richtig. Und wenn Putin sagt, dass Waffenlieferungen eine indirekte Beteiligung, also er sagt in gewisser Weise Beteiligung am Konflikt, also ich meine, da hat Putin schon verrücktere Sachen gesagt. Das ist ja faktisch jetzt nicht falsch, oder?
Das ist mit das Handfesteste, was er in den letzten zwei Wochen gesagt hat.
Das ist richtig. Interessant ist auch noch, die Bild hat die Financial Times zitiert, die wohl irgendwie so einen Bericht geleakt haben, dass Lavrov und der engste Beraterstab von Putin wohl auch sehr überrascht gewesen sind vom Angriff auf die Ukraine. Und Lavrov hat wohl so ein bisschen abgelästert über Putin. Also Lavrov hatte gesagt über Putin, Putin habe drei Berater, Ivan der Schreckliche, Peter der Große und Katharina die Große.
Ich bin mir nie so sicher, was den großen putinschen Generalangriff angeht, ob er sich wirklich so als historische Figur sieht oder ob er einfach ein Mobster ist.
Mhm.
Also es gab ja die Zeiten, es gibt ja dieses unglaublich gute Buch von Catherine Belton, Putins Netz, in Englisch Putins People, und das Bild, das sie da zeichnet, ist eher das eines Mob-Kings als jemanden, der sich irgendwie in einem historischen Kontext sieht und irgendwie Russland ausweiten möchte.
Mhm.
Ich habe eher das Gefühl, dass es ein innenpolitischer Konflikt ist, dem er vorbeugen wollte.
Mhm.
Ob er so das Grundinteresse an der Ukraine hat oder ob er einfach die Opposition inländisch in die Schranken weisen wollte, das werden wir wahrscheinlich erst in einigen Jahren zu Ende einschätzen können.
Und derweil gibt es natürlich auch in Deutschland Bewegungen. Es ist so, dass die Bundeswehr bzw. Alfons Mais, das ist der Heeresinspekteur, dass der sagt, Leute, die 100 Milliarden, die der Bundeswehr zum Nachrüsten zur Verfügung gestellt werden, die sind nicht genug. Also kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs hatte Mais konstatiert, das deutsche Heer stehe, Zitat, mehr oder weniger blank da.
Ja, er hat auch gesagt, das Wort blank wird er nicht mehr benutzen, nur noch im persönlichen Kontext.
Ja.
Aber ich kann das natürlich vollkommen verstehen.
Klar.
Wenn man überlegt, 100 Milliarden, der normale Wehretat der deutschen Bundeswehr bewegt sich immer so zwischen 45 und 55 Milliarden.
Ja.
Das sind jetzt zwei sozusagen Jahresetats, die draufkommen.
Ja.
Zum Vergleich, der amerikanische Wehretat ist immer zwischen 750 und 800 Milliarden.
Gut, wir reden natürlich auch über ein Land, das in den letzten 30, 40 Jahren natürlich auch eigentlich ein reges Kriegsinteresse hatte.
Absolut, aber beispielsweise Großbritannien hat auch einen Wehretat von 60 Milliarden.
Mhm.
Also, dass wir jetzt auf einmal alle in F-35 unterwegs sind, die Bäume wachsen nicht in den Himmel.
Ja.
Alleine die Munitionsbeschaffung sind hier mehrere Milliarden.
Mhm.
Ich finde das gut, dass wir auch wieder einen Bundesverteidigungsminister haben, der nicht die Hand hebt bei Einsparungen, sondern der sich vor die Truppe stellt und sagt, wir bräuchten da eher mehr als weniger.
Ja.
Und er scheint auch schon Herrn Mais ein wenig für sich eingenommen zu haben.
Das Interessante ist ja bei Boris Pistorius, von dem ich übrigens schon, ich möchte es nochmal sagen, 2019 sagte, dass er bitte unbedingt SPD-Parteivorsitzender werden möge.
Mhm.
Es gibt also noch Belege dafür, weil es gab damals diese 23 Regionalkonferenzen der SPD.
Ja.
Gibt immer noch einen ganz, ganz tollen Artikel von Markus Feldenkirchen im Spiegel zu dem Thema. Kann man immer noch lesen. Macht wirklich viel Spaß. Das nur am Rande. Und dieser Boris Pistorius ist derzeit ja der beliebteste deutsche Politiker, wo man natürlich auch mal so ein bisschen lacht, weil du denkst natürlich, mein Gott, ey, also natürlich don't believe the hype. Also Martin Schulz war auch mal ganz kurz so der beliebteste, zumindest innerhalb der SPD. Aber du siehst natürlich, dass, und da bist du wieder bei dem Thema Kommunikation, klare Kommunikation, Offenheit, Transparenz, straight edge, dass das bei den Leuten irgendwie gut ankommt. Und natürlich auch der Abgleich mit der Vorgängerin.
Er stellt sich vor sein Ressort. Ich meine, es ist ja schon mal gut, dass wir jemanden haben, der sich nicht für sein Ministerium schämt. Der sich nicht für eine Truppe schämt.
Ja,
das ist ja kein Schandmal, das der Mann zu vertreten hat, sondern das sind 180.000 Menschen unter Waffen und in der Verwaltung. Und es ist schon sehr gut, wenn die mal einen richtigen Advokaten für ihre Sache haben.
Die unbequeme Meinung.
Sie haben Angst vor uns, das schreibt der Tagesspiegel und zitiert Sarah Wagenknecht. Geht es nach Sarah Wagenknecht, dann ist das nur der Anfang. Deutschlands bekannteste linken Politikerin steht am Samstag im schwarzen Mantel auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor. Sie ruft, lasst uns heute den Startschuss geben für eine neue, starke Friedensbewegung in Deutschland. Vor ihr jubeln im Schneeregen tausende Menschen und das waren schon, also ich sag's mal so, also selten fand ich plötzlich die Silvesterfeier vom ZDF an Brandenburger Tor so geil wie an dem Samstag, wo man diese, also als da auf der Bühne dann Sarah Wagenknecht stand, Ali Schwarzer, Erich Fahrt und dann haben sie, glaube ich, irgendwie auch noch Imagine oder so gesungen.
Ja.
Also
ein Potpourri des Grauens.
Wirklich?
Es war ein bisschen wie die RTL-Passion.
Es war, stimmt. Interessant ist ja auch, dass man Wagenknecht-seitig meinte, da seien 50.000 Menschen gekommen. Ja. Es waren wohl jetzt 3.000.
Das ist wie eine Trump-Vereidigung.
13.000, Entschuldigung, 13.000. Ja. Es war so ein bisschen wie die Trump-Vereidigung. Was ich sehr lustig fand, Wolf Lotter hatte dann auch darüber geschrieben, liebe Grüße, Humor ist, wenn man sich wundert, warum die Linke in Berlin 7.000 von 70.000 und 1 Million nicht unterscheiden kann. Finde ich natürlich schon sehr lustig, wenn die einfach mal wirklich gar nicht rechnen können. Aber das nur am Rande. Es ist ja nun so, es ist dann jetzt nicht die ganz rechte Demo geworden, wie man es erwartet hatte. Aber es waren natürlich diverse Leute von der AfD da, Jürgen Elsässer war da. Klar, natürlich haben das dann auch entsprechende Rechte gekapert. Es war ansonsten eine relativ, würde ich mal sagen, heterogene Mischung, aber halt eben auch sehr viele so 80er Jahre Friedensbewegte. Also viele alte Leute da eigentlich.
Ja, wobei ich eigentlich auch erwarte oder mir wünschen würde, dass die Menschen, die wirklich zu Recht damals für die Friedensbewegung auf die Straße gegangen sind, sich von dieser neuen Bewegung, wenn es dann eine wird, sich dann auch distanziert. Ich meine, es ist ja nicht der erste Versuch von Sarah Wagenknecht, eine Bewegung.
Aufstehen gab's ja irgendwie,
es gab Aufstehen, dann gab es aber auch Liegenbleiben.
Ja.
Eher, also das ist ja nicht so richtig in Gang gekommen. Ja. Ich habe ein großes Problem, ehrlich gesagt, mit dieser Bewegung, weil es geht nicht um Naivität, was der Vorwurf ist, sondern es ist unterlassene Hilfeleistung.
Ja, ja, ja.
Ja, es erfüllt den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung, wenn wir uns nicht um die Ukraine bemühen. Es ist im Kern wirklich keine Naivität, sondern wie Herr Mölling auch sagte, der Sicherheitsexperte, es hat eine Boshaftigkeit. Was nicht jeden mit einnimmt, der da mitmarschiert.
Ich glaube, dass da Menschen
mit hehren Vorsätzen dabei sind.
Genau.
Ich glaube nur, dass sie geleitet werden von Menschen mit einer völlig anderen Motivlage.
Das muss man zumindest mal mit in den Raum stellen, dass die Motivlage anders ist. Ich glaube auch, dass viele Menschen, die da mitmarschieren, einfach keine genaue Vorstellung davon haben, wie dieser Konflikt zu lösen ist. Und dann, klar, es ist ja schon auch ein bisschen absurd, ne, dass das, also man hört jetzt ja schon Menschen Sachen sagen wie, ja, die ist für den Frieden, aber ist kein schlechter Mensch. Ja, gut, also dass jetzt schon friedensbewegt, jetzt schon so wie Gutmenschen plötzlich so eine negative Konnotation ist oder dass man sagt, naja, der ist gegen Waffen, aber trotzdem ist er eigentlich im Kern ganz okay. Das ist schon interessant, wie sich das so entwickelt. Was Schwarzer und Wagenknecht angeht, da hat man natürlich schon manchmal das Gefühl, dass das schon eine extreme Ego-Show ist und man stellt sich bei den einzelnen Akteurinnen, in dem Falle ja vor allen Dingen, die Frage, ob es dann auch aus der eigenen Vita heraus, nicht dann doch immer vor allen Dingen darum geht, sich in erster Linie irgendwie zu inszenieren über den besonders laut vorgetragenen Widerspruch zur gängigen Mehrheitsmeinung.
Ja, man muss ja leider bei Frau Schwarzer auch sagen, die sich große Verdienste erworben hat in den 70er Jahren in der Frauenbewegung, dass sie gegen den Stern geklagt hat.
Ja, absolut.
Alleine die Schaffung der Emma, also es ist eine sehr verdiente Person. Sie hat ja auch das große Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik erhalten.
Und das völlig zu Recht.
Völlig zu Recht. Sie hat dann einen schlechten fünften Akt gehabt, würde ich mal sagen. Also sowohl, dass sie sich für die Bild hat einspannen lassen, dann die ganze Kachelmann-Berichterstattung, als schon klar war, dass er wahrscheinlich nicht Massenvergewaltiger war.
Ja.
Dann natürlich die Steuerhinterziehung. Da ist natürlich auch die Frage, wie solidarisch ist diese Person? Das ist hochgradig interessant. Aber was gerade wahr wird, ist so ein bisschen, dass es keine Hufeisentheorie mehr ist zwischen links und rechts, sondern vielleicht die Hufeisenpraxis.
Blattgold.
Viel Mittelmaß und kaum Glanz aus Hollywood, die Berlinale hat ein Problem. So bilanziert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und glücklicherweise habe ich ja Deutschlands erfolgreichsten Filmproduzenten hier bei mir sitzen.
Auf gar keinen Fall.
Das hasst er immer. Das hasst er immer, wenn ich ihm sowas reinreibe und der dann sagt,
ich bin in den Top 1000.
Dann kann ich. Nein, aber wir haben uns ja auf der Berlinale gesehen. Du hast da natürlich ein bisschen mehr Zeit verbracht, weil es dein Job ist, dort zu sein. ein. Was ist das denn für ein Filmfestival, so im Vergleich mit Cannes und Venedig? Also nicht nur der Artikel im Redaktionsnetzwerk Deutschland, der beschreibt die Berlinale als einen Abstieg, als ein Festival, das immer mehr den Anschluss verliert zu Cannes und Venedig und vor allen Dingen zu einem Festival, das immer mehr zu einem Arthouse-Festival kuratiert wird und die gesamte Breite des Filmschaffens, zu dem natürlich auch das Mainstream-taugliche Popcorn-Kino gehört, gar nicht mehr abbildet.
Ja, also man muss, wir fangen mal mit den positiven Sachen
ja,
an.
Ja, bitte.
Es ist ein wunderbares Publikumsfestival.
So, ja, ja? So, das stimmt
also,
ja
richtig. Sowohl für das Umland als auch für zugereiste Personen. Ich glaube, die Aussagekraft des Programms als auch des Wettbewerbs ist limitiert. Ein Film wie beispielsweise Sonne und Beton, ein sensationeller Film.
Ja. Tolles Buch auch.
Tolles Buch, also das Lob kommt zurecht, um mal den Verfasser mit einzubauen.
Ah,
aber
ein Feingeist.
Also gerade Sonne und Beton ist natürlich unprätentiös und hart und schön, also quasi wie der Titel selbst, Sonne und Beton.
War ja auch das einzige Mal auf der Berlinale, dass mal richtig was los war.
Das, was los war, im Doppeldeckerbus sind sie da in die Gropiusstadt gefahren. Ja. Nein, das war natürlich fabelhaft. Berlin hat ein bisschen daran zu knapsen. Zum einen frage ich mich immer, in den Jahren zwischen 99 und 2019 beispielsweise, wo Berlin die absolut vibrierendste Metropole Europas war, hätte man doch vielleicht sozusagen diesen Swoosh mit aufgreifen können.
Ja.
Das hat man, glaube ich, nicht getan. Das hat man vernachlässigt. Cannes ist der Hotspot für den europäischen Filmmarkt.
Liegt es auch daran, dass es im Sommer ist, weil einfach das Wetter schön
das
ist
hilft,
und so sexy?
Das hilft davon.
Mein Februar, Berlin im Februar ist halt echt, frag mal die Berliner, ey. Die werden dir sagen.
So ein schöner Permafrost-Bürgersteig, so zwei Bürgersteige übereinander.
Ja.
Der oberste ist von Elsa gestaltet.
Ja.
Das ist schon mal schwierig. Nein, und also Cannes ist der Hotspot und Venedig hat den großen Vorteil, das ist die Startrampe ist für die ganzen Oscar-Kampagnen, weil das natürlich in den Herbst reinfällt.
Ja.
Berlinale ist verarthaust, aber glaube ich auch nicht im besten Sinne verarthaust.
Also es ist ja auch schon bemerkenswert, wenn der beste Film ein Dokumentarfilm ist. Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass die fiktionalen Stoffe einfach keinen Preisträger hergeben. Und also ein bisschen Arthouse und ein bisschen Zeitgeist ist es natürlich auch, wenn die beste Hauptdarstellerin ein achtjähriges spanisches Mädchen ist, das ein Kind spielt, das sich seiner Geschlechteridentität nicht bewusst wird. Da sagt man, das ist halt sehr 2022.
Das ist ein bisschen diese Preisvergabe, die geben ja nicht 11 Preise an eine Produktion, es wird dann ja durchgestreut.
Ja.
Der Gewinnerfilm Sur la Daman ist ein fantastischer Film, dem würde ich es jetzt auch nicht wegnehmen. Ich glaube, dass man insgesamt vielleicht andere Filme auswählen könnte.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
The Oscars bringen Crisis Team for Coming Ceremony. Das berichtet der Guardian. After last year's events, where Will Smith slapped Chris Rock, the Academy Awards have brought in a squad to deal with any unexpected happenings. A Crisis Team. Also im Grunde genommen ein Kriseninterventionsteam ist engagiert für die Oscars 23, wenn Jimmy Kimmel moderiert.
Ja.
Was ist denn? Sind dann die Avengers anwesend? Oder haben sie Vin Diesel und Jason Statham eingeladen und haben gesagt, pass mal auf, falls da irgendwas passiert, dann müsst ihr sofort auf die Bühne kommen.
Na, es geht natürlich darum, die füttern jetzt schon die Leute an.
Ja.
Die Oscars haben, die Oscarverleihung hat seit Jahren sinkende Quoten.
Sie da war doch nie was los.
Nein, sie wollten es mal kontern damals mit, dass sie für den besten Film nicht mehr 5 Filme nominieren, sondern 10 Filme. Mhm. Dass Menschen, sowas wie Top Gun Maverick, dass es nominiert ist, fantastischer Film nebenbei.
Ja,
hat absolut das ganze Kino gerettet, wie ja Steven Spielberg gerade auch Tom Cruise nochmal gesagt hat, was absolut richtig ist. Aber ich glaube, dass das auch ein PR-Stunt ist, um den Leuten zu sagen, es könnte was passieren, bleiben Sie dran.
Ja, ja, interessant.
Vielleicht wird wieder jemand gehauen.
Es wird natürlich nichts passieren.
Ich glaube, es wird
nichts
passieren.
Was soll denn da passieren?
Es wird passieren, glaube ich, dass Cate Blanchett einen Oscar gewinnt für die beste Hauptrolle, für Tar.
Ja.
Und dass Brendan Fraser für The Whale gewinnt.
Ja.
Aber ansonsten gewinnt er ganz wenig. Also, ich glaube, es wird ein sehr guter Abend für Deutschland.
Mhm.
Aber ansonsten.
Ist jetzt frage ich jetzt spreche ich ja nur noch mit dem Produzenten von der Wannsee-Konferenz. Wenn so ein Film wie Im Westen nichts Neues nominiert ist, dann für den Oscar, sagt man dann so als Filmproduzent des in Anführungsstrichen Konkurrenzstückes, sag mal, Erster Weltkrieg kann ja jeder. Der Zweite Weltkrieg ist ja the real deal hier. Die Nazis, die sind's.
Nein, die Flut hebt alle Boote.
Ah, sehr gut. Sehr konsolidierend.
Nein, da sind unglaublich gute Leute involviert.
Aber da, beim Schützengraben, das kann jeder da mal einem das Bein abschießen. Das kann jeder.
Aber da in dem Ding sitzen
und darüber beraten sind.
Man muss auch mal ein Loblied auf die Redakteure und für die Senderverantwortlichen halten. Eine Sascha Bühler von Netflix beispielsweise, die sich da immer hintergeklemmt hat. Nein, also dem Film gönne ich alles.
Ja, ich freue mich ja sehr für unseren Freund Edin Hasanovic.
Ja.
Wirklich toll. Also, ja, das sind viele andere auch natürlich, ja. Aber.
Also, Albrecht Schuch, Felix Kammerer, Ed Berger.
Der kommt aus Wolfsburg, ne?
Ja, also.
Das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass irgendwas Vernünftiges aus Wolfsburg
gekommen ist. Das ist eine große deutsche Leistungsshow.
Ja.
Und ich freue mich sehr dafür.
Das Kleingedruckte.
Roald Dahls Kinderbücher gibt es künftig in zwei Versionen. Das berichtet die FAZ. Nach dem Aufschrei um die Bereinigung von Roald Dahls Kinderbüchern hat der britische Verlag Puffin einen Rückzieher gemacht. Er will die umstrittenen aktualisierten Fassungen zwar beibehalten, doch wird der Penguin-Konzern, zu dem Puffin gehört, 17 Titel als Zitat klassische Sammlung ohne die auf zeitgeistliche Empfindlichkeiten eingehenden Begriffe veröffentlichen, sodass Leser zwischen beiden Editionen wählen können. Ja, das klingt doch jetzt erstmal grundsätzlich schon mal ganz anders als das, worüber wir uns seit Tagen aufregen, wenn wir denn überhaupt wissen, worum es sich da handelt.
So. Bei Roald Dahl.
Also unser Publikum weiß das natürlich, aber
ja,
bitte.
Ich weiß nicht, Michi, wie es dir mal ergangen ist. Ich habe ja drei Kinder und meine liebe Frau Madeleine und ich sind manchmal schon am Verzweifeln, wenn wir abends was vorlesen und sagen wir mal, die Sprache fällt schon ziemlich aus dem Raster.
Ja, ja.
Ich bin ein großer Fan der Fußnote.
Ja.
Ich würde keine Nebenpressungen rausgeben. Ja. Ich würde das Ganze mit Fußnoten versehen, sodass man seinen Kindern erklären kann, dieses Wort, das ist jetzt nicht mehr in Benutzung und das ist der Grund dafür.
Ja.
Bist du eher ein Fan davon, zwei Editionen rauszugeben?
Also sagen wir es mal so, ich finde die Variante mit zwei Editionen ja grundsätzlich erstmal gut.
Ja. Welchen Haushalten findet sich die alte Variante?
Im Grunde genommen fing der ganze Wahnsinn ja da an, als sie plötzlich in Mein Kampf rausgebracht haben, als kuratierte Edition, wo man den Leser und die Leserinnen auf antisemitische Stellen hinweist, wo man denkt, also wenn das schon so weit.
Das ist ein bisschen wie Gutenbergs Doktorarbeit. Ne? Das ist einfach viel markiert.
Ja, da habe ich auch gedacht, naja, okay. Also das ist dann wirklich betreutes Lesen. Ich finde das natürlich als Vater einer Tochter grundsätzlich gut, dass man zwei Versionen hat, weil ich bin per se dagegen, dass man an Kunst irgendwie Hand anlegt und sie verändert gemäß aktueller Standards. Auf der anderen Seite bin ich natürlich überhaupt nicht dafür, einfach nur als Kunstliebhaber meine Tochter mit Begrifflichkeiten oder Weltanschauungen zu konfrontieren, die nun wirklich nicht mehr zeitgemäß sind. Es gibt sehr viele Worte oder auch Verbalinjurien, die möchte ich meiner Tochter erst gar nicht anerziehen in Büchern. Jetzt besteht natürlich die Frage, muss das über eine Kinderbuchversion geschehen oder sehe ich mich als Vorlesender selber in der Lage, in dem Moment, wo es passiert, es dann auch entsprechend zu verändern. Also der Südseekönig ist ein super Beispiel. Auf der anderen Seite, klar, meine Tochter lernt gerade lesen, irgendwann kriegt sie so ein Buch in die Hand und sagt, Papi, was ist denn das N-Wort? Und dann denkst du auch, ich möchte einfach gar nicht, dass sie das in ihrem Kindesalter überhaupt mal, dass sie das begegnet. Klar. Irgendwann später kann man. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir gesellschaftliche Entwicklungen und Geschichte verstehen wollen, dann müssen wir natürlich auch die Literatur der jeweiligen Zeit lesen und verstehen, wie Dinge sich auch entwickeln konnten. Also es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Beispiele, die uns auch noch begegnen werden, die man möglicherweise dann irgendwie auch noch moralisch bereinigt. Und irgendwann liest du nur noch kuratierte Versionen und verstehst irgendwann gar nicht mehr, wie es beispielsweise zum Nationalsozialismus kommen konnte oder warum es überhaupt Sklaverei in den USA geben konnte, weil alle Bücher sich so lesen, dass alle Menschen Freunde und auf Augenhöhe waren. So.
Absolut. Also das ist, wir wollen ja alle kein Leben unserer Kinder ohne Huckleberry Finn oder Astrid Lindgren.
Genau.
Daher mein Einwurf, bitte um Fußnoten
und
keinen direkten Eingriff in den Text.
Ja.
Ganz weit vorne.
Rejoice, a Meth Gator Film is officially on the way. Das ist eine Seite namens consequence.net. The Asylum, best known for Sharknado, is behind the project. We asked for the return of short, stupid movies, and The Asylum answered. In light of Elizabeth Banks' insane horror comedy Cocaine Bear, parody film distributor The Asylum has announced the follow-up film of sorts called Attack of the Meth Gator. Also wir haben ja vor ein paar Ausgaben schon mal über den Film namens Cocaine Bear berichtet. Da landet ein Sack voller Kokain im Wald und ein Bär haut sich das rein und tickt komplett durch. Und dann hat The Asylum, die Macher von Sharknado, gesagt, das kann man doch wohl toppen. Der Meth Gator.
Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Bewegung, die ist damals getriggert worden durch den Erfolg von Snakes on a Plane.
Ja.
Der ja so toll war. Ich könnte ja den ganzen Tag mir einfach anhören, wie Samuel L. Jackson sagt, I hate it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Nein, ich begrüße diese Entwicklung.
Ja. Ja, ist auch toll. Also einfach wirklich völlig stupide Filme, völliger Blödsinn.
Ja.
Und ich meine, Meth Gator. Also das ist ja wirklich fantastisch, oder?
Ja, und aus dem Leben gegriffen. aber ich sehe es eher, es gab ja mal die Droge Krokodil.
Ich wollte es gerade sagen, es gibt doch sogar eine Droge, die Krokodil heißt.
Die ist, glaube ich, toll zusammengemischt. Also das ist ehrlich, ich bin ja in meinem Leben um den Konsum von harten Drogen herumgekommen.
Ja.
Man müsste die, glaube ich, einfach, man könnte das viel stärker einschränken, wenn man einfach so eine Inhaltsangabe hinten drauf macht. Weil ich glaube, in Krokodil war sowas drin wie Kerosin.
Feuerzeugbenzin und so.
Feuerzeugbenzin, ja, solche Klassiker.
Und das, ich glaube, das war auch etwas, was man sich gespritzt hat und führte halt einfach dazu, dass die
zum sofortigen Zahnverlust.
Ja, sofortiger Zahnverlust und auch, dass die Extremitäten ja abgestorben sind.
Ah ja.
Also toll, klasse eigentlich. Ja,
gute Zeit.
Also
das ist, dann gehst du auf den Stumpen ins Bergheim.
Vor allen Dingen, aber Meth Gator ist wahrscheinlich wirklich so, dass das Reptilarium im Berliner Zoo ist das wahrscheinlich seit Jahren einfach so.
Du alter Meth Gator, wo kommst du
her? Habe ich mal erzählt, dass meine Tochter, hat sie die Tage noch gesagt, dass sie mit mir unbedingt mal wieder ins Reptilarium im Hagenbeck gehen möchte, aber sie hat immer Angst, wenn
dass
ich
Meth Gator kommt.
Dass der Meth Gator kommt. Ja, ich will ja Meth Gator. Ich bin da.
Ich bin
ja komme, um euch zu holen. Und dass sie Angst hat, wenn wir so am Krokodilbecken vorbeigehen, das ist so ein bisschen höher, so eine Balustrade. Und sie hat immer Angst, weil sie hat es auch mal geträumt, ich würde da also reinfallen. Und dann hat sie es aber nochmal aufgeklärt, sie hat sich nochmal korrigiert und gesagt, na Papi, du fällst da nicht rein, sondern dein Handy fällt dir rein und du springst hinterher.
Oh.
Das war
das ist aber Freudsch. Das ist Freudsch.
Das ist Freudsch.
Das gibt's doch gar nicht.
Wirbel um ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin, wie es wirklich um Andrea Kiewel steht. Das berichtet die Bild. Andrea Kiewel moderiert seit 2000 mit kurzer Unterbrechung den ZDF-Fernsehgarten und ist ein echter Publikumsliebling. Leute heute, Letzte Spur Berlin und Soko Hamburg sind der großen Programmreform beim ZDF bereits zum Opfer gefallen. Auch der ZDF-Fernsehgarten steht auf der Prüfliste. Jetzt heißt es aufatmen für alle Fans. Wie Bild am Sonntag erfuhr, soll Andrea Kiewel beim ZDF bleiben. Und auch mit den Quoten des beliebten Fernsehgartens sei der Sender glücklich.
Gott sei Dank.
Ja, man hat ja zwischenzeitlich schon angenommen, sie würde wohl zu Sat.1 wechseln.
Was also wir reden hier über Selenskyj und Ukraine-Krieg und sowas, ne? Wir haben uns den Biggie für hinten aufgespart.
Das ist
also
richtig.
Andrea Kiewel nicht mehr im Fernsehgarten. Ich bin ja so froh, dass sie die Weight Watchers-Krise von damals überstanden hat. Ne?
Ja.
Wo sonst im deutschen Fernsehen spielen Leute in Pools mit nicht angeschlossenen Instrumenten?
Ja.
wie die Flippers auf Poolinseln Sensationsballade.
Der Fernsehgarten ist einfach wirklich, das ist wirklich toll, weil da kann Jörg Schönborn sich noch an jedes Balken- und Tortendiagramm stellen. Da ist Deutschland.
Da ist Deutschland.
Das sind karierte Kurzarmhemden. Das sind Dreiviertelhosen mit drei Reißverschlüssen auf Kniehöhe und im Oberschenkelbereich. Das ist abwaschbare praktische Kleidung und Tupperdosen und Jägermeisterhütchen. Das ist Deutschland.
Die Naht darf nicht zum jeweiligen Kleidungsstück passen. Das ist ganz wichtig.
Das ist gut. Ja, und du hast ja mit Selenskyj angefangen. Das ist ganz lustig, weil jetzt reden wir halt über den ZDF-Fernsehgarten, da am Brandenburger Tor. Am Wochenende war halt der DDR-Friedensgarten. Ne? Also insofern ist halt wirklich... Was denn? Was denn? So, zum Schluss möchte ich zunächst einmal Franz Josef Wagner ganz herzlich grüßen. Und eine Sache sei noch gesagt, ich bin so glücklich, dass der FC Bayern gestern Union Berlin 3-0 geschlagen hat. Puh. Nicht, dass ich mich über eine schöne Bayern-Niederlage nicht wirklich unglaublich gefreut hätte, nur aus der Sicht des BVB hätte uns nichts Besseres passieren können.
Ja.
Denn hätte jetzt der FC Bayern auch noch gegen Union verloren, dann hätten sie jetzt in spätestens 2 Spieltagen Nagelsmann rausgeschmissen, dann wäre irgendein anderer Trainer gekommen, dann hätten die Bayern kein Spiel mehr verloren. Und so ist es jetzt besser, weil jetzt zieht sich diese ganze Krise mit Nagelsmann, zieht sich durch die komplette Saison.
Absolut. Wenn wir noch Meister werden
gegen
wollen.
Augsburg 1-1 gespielt und so.
Wenn wir noch Meister werden wollen, dann wird das hier ein Freak-Accident ab dem 32. Spieltag.
Ja.
Ja. Also das ist ganz wichtig, dass die bis dahin oben bleiben.
Ja, unbedingt.
Dass wir dann erst im Windschatten vorbeigehen.
Exakt.
Wir sind ja keine Alleinfahrer. Wir kommen ja aus dem Peloton.
Ja. Wir kommen aus dem Peloton. Sehr gut. Fidi, ich danke dir ganz herzlich.
Ja,
das hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Und ich würde mal sagen, in spätestens einem Monat, da hören wir uns dann wieder. Ne?
Gehabt dich wohl.
Alles und sag mal, Pierre M. Krause, wie aufgeräumt mein Hotelzimmer hier ist. Halt die. Ach, weißt du, ganz ehrlich, man kann sich auf keinen mehr verlassen hier.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!